Heute mit Martin Böttcher, CEO und Gründer von Impericon.
Ja, da schaffen wir es mit einem Branding und vielleicht auch mit einem Cluster-Effekt dann ganz gut, uns aktuell noch gegen diese Übermacht dann auch zu behaupten. Weil du gerade sagst, Händler, wir sind ja eine Hybrid aus Händler und Lizenznehmer, also wir sind ein bisschen Bravado, ein bisschen EMP. Und das ist jedenfalls auch noch unsere Stärke aktuell. Und das natürlich in einer sehr spitzen Nische.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Martin Böttcher, dem Geschäftsführer von Impericon, einem mittlerweile mittelständischen Unternehmen mit Schwerpunkt E-Commerce aus Leipzig, das sich auf Band-Merchandising und Streetwear spezialisiert hat und aus der alternativen Musikszene seit der Gründung 2004 im Grunde genommen, ich würde sagen, als einer der wichtigsten Player auch nicht mehr wegzudenken ist. Hallo Martin.
Hallo Alex, danke für die Einladung. Schön dabei zu sein.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass du heute Zeit genommen hast. Und vielleicht nochmal kurz, es gibt ja vielleicht auch Hörer, die jetzt nicht ganz so bewandert sind im Punk, Hardcore, Metalcore, das ist ja so im Grunde das, was ihr, oder da, wo ihr herkommt. Kannst du uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, wo die Firma jetzt gerade so steht? Wie viele Mitarbeiter habt ihr, welche Bereiche gliedern die sich grob auf?
Ja, wir sind inzwischen 70 Mitarbeiter und das über wirklich alle Bereiche, die man E-Commerce-Unternehmen braucht, also von der IT bis Buchhaltung, über Produktmanagement, Einkauf, Service bis natürlich zum Warenhaus, also Wareneinlagern, Versand am Abschluss dann auch noch das Marketing. Also wir haben wirklich aus allen Bereichen auch unterschiedlichste Mitarbeiter. Ja.
Und weil ich später nochmal drauf gerne zu sprechen kommen würde, so Marke, Marketing, wie viele Leute arbeiten bei euch da in dem Bereich? PR-Marketing?
Im Marketing arbeiten im Moment 6 Leute plus 2 Azubis. Und genau, das umfasst auch unterschiedlichste Facetten des Marketing, so wie wir das früher implizit richtig gemacht haben oder vieles richtig gemacht haben, war eher aus dem Bauch heraus. Sachen im Offline-Marketing und inzwischen erstreckt sich der Bereich mehr und mehr online. Also die neuen Kundengruppen findet man natürlich dann bei den großen Gatekeepern, Google, Facebook, Amazon. Ja.
Okay, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Jetzt auch nochmal, vom Umfang her, wie viele Pakete verschickt ihr so pro Jahr? Kannst du das irgendwie grob sagen? Was man dafür ein Gefühl kriegt?
Wir verschicken am Tag zwischen 1000 Pakete im Normalbetrieb bis in der Weihnachtszeit, dann können das auch mal 3000 Pakete sein.
Also Weihnachtszeit ist so das Stärkste?
Genau, also wir haben ein klar saisonales Geschäft. Weihnachten, die Zeit der Geschenke, da belohnt man sich gern mit Merchandise-Artikeln und Gimmicks. Dazu kommen Sondersaisonalitäten, die natürlich durch unsere Spezialisierung auf Musik zustande kommen. Das sind die Tourzeiträume. Also jetzt gerade wäre ja eigentlich ein großer Tourzeitraum. Unser Impericon Festival wäre jetzt 2 Wochen her. Und also das Frühjahr ist ein starker Tourzeitraum und der Herbst. Und natürlich die Sommerfestivals. Und in diesen Bereichen haben wir dann doch auch Umsatzpeaks, gerade was jetzt die Nachfrage auf den Musikmerchandise betrifft.
Okay. Wie international seid ihr dann dabei aufgestellt? Ich habe mal nachgezählt, es gibt so bei euch im Shop die kleinen Flaggen, das müssten 19 Länder gewesen sein. Sind das dann auch wirklich Länder, in denen ihr auch wirklich unterwegs seid mit einem eigenen Team?
Wir haben 12 Sprachen in etwa, nicht in etwa, sehr genau, 12 Sprachen und arbeiten in den Ländern mit freien Mitarbeitern, die für uns Übersetzungsleistungen und Social Media machen. Das sind meistens auch junge Leute, die aus der Szene kommen und für uns quasi das Lokalkolorit in den jeweiligen Ländern beisteuern. In einigen Ländern sind wir etwas größer aufgestellt, also in England als Beispiel oder in Frankreich. Aber Ja, wir sind schon sehr international. Wir machen in etwa die Hälfte des Geschäfts in Deutschland, wenn wir jetzt vom E-Commerce ausgehen. Und die andere Hälfte dann im Ausland. Und klar, unser Markt ist angloamerikanisch geprägt. Die meisten Bands und erfolgreichsten Künstler, die mit denen wir zusammen direkt zusammenarbeiten, kommen aus dem englischsprachigen Raum. Amerika, England und Australien. Mit ein paar sehr erfolgreichen Ausnahmen wie Hampshire Byrne aus Deutschland sind das doch schon unsere Hauptlizenzgeber auf Bandseite. Und diese Bands sind natürlich nicht nur in Deutschland groß, sondern auch in England und in ihren Heimatmärkten quasi. Und deswegen, wenn wir das ein oder andere interessante Merchandise-Produkt im Portfolio haben, dann schreckt das auch die hohe Nachfrage, die hohen Versandkosten die Nachfrage nicht ab.
Ja.
Und gerade jetzt merken wir das, dass die Nachfrage aus den USA und aus England steigt, weil dort aufgrund der aktuellen Situation die Warenlager zu haben.
Ah, okay.
Das heißt, die Amerikaner kaufen aktuell mehr bei uns als in Amerika selbst, weil dort häufig die Warehouses aufgrund von Corona dicht sind.
Aber ihr könnt auch gerade gar nicht liefern, wenn ihr mit der Deutschen Post schickt, oder? Die ist gerade eingeschränkt, die Lieferung in die USA.
Das ist in die USA richtig, aber wir schicken in die USA nicht mit der Deutschen Post, sondern mit UPS. Okay. Also wir sind dann länderspezifisch unterschiedlich aufgestellt. Wir versuchen dort mit dem jeweils bestmöglichen Partner zusammenzuarbeiten. Das gelingt nicht immer, aber ja, das ist ein ganz schöner Flickenteppich, was jetzt unsere Logistik betrifft.
Das glaube ich sofort. Aber ihr verschickt alles aus Leipzig dann heraus?
Richtig, genau. Wir hatten vor ein paar Jahren mal die Idee eines dezentralen Warenlagers. Hatten in England mal so ein kleines Fulfillment-Lager und auch in Australien. Das war aber mehr als Anekdote. Weil wir sicherlich Australien als Reiseland besonders attraktiv fanden und natürlich mit Parkway Drive auch eine erfolgreiche Band von uns direkt aus Australien kommt, haben wir dort mit lokalen Partnern in Byron Bay auch zusammengearbeitet und ein kleines Warehouse in einem Wohnzimmer Kollegen von Winston gehabt und eine Zeit lang dann direkt einige Orders aus Australien, direkt aus Australien verschickt. Aber, wenn man ehrlich ist, für ein Unternehmen unserer Größe eigentlich zu überambitioniert.
Okay. Genau. Dann lass uns doch mal gucken, wie es überhaupt losging. Wenn ich das richtig gesehen habe, 2004, damals ja auch noch ein bisschen unter anderem Namen, der nicht ganz unfreiwillig, da kommen wir später auch zu, geändert werden musste. Aus welchem Umfeld oder aus welcher Situation heraus wurde denn das Unternehmen gestartet? Das wurde von dir auch gestartet, ne? Also du warst einer der Mitgründer.
Ich war einer der Mitgründer, aber der eigentliche Initiator war der Ulrich. Das ist ein Freund von mir und wir sind beide seit Jahren, eigentlich seit Kindesbeinen an, dem Kindergarten mehr oder weniger befreundet gewesen. Und der Ulrich hat, waren auch gemeinsam in der Hardcore-Szene unterwegs und sind auch so musikalisch sozialisiert worden. Und Ulrich hat damals bei den angesagten amerikanischen Plattenlabel Trustkill und Ferret Records Sachen in den USA bestellt und die bei eBay verkauft. Und er erzählte mal, dass es ein paar Button und ein paar Sticker und ein paar einfache T-Shirt-Sortierungen waren, 1221. Hat sich dort sukzessive gesteigert und während des Studiums hat er so versucht, einen kleinen Online-Vertrieb aufzubauen. Und ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und bin dann auf ihm zu und meinte, lass uns doch eine Marke aufbauen, ich kann den Online-Shop programmieren und lass uns das doch mal so zusammen versuchen. Und das haben wir dann auch getan, das hat auch so funktioniert. Also wir hatten kein Startkapital, außer so ein bisschen gefühlt Jugendweihegeld, ne? Also das, was man so viel hatte. Waren beide noch Studenten und 2004, Ende 2004 war, glaube ich, die Gründung und mit Handelsregistereintrag und der Online-Shop ging dann 2005 im Februar online. Genau, und hat auch sofort funktioniert, weil wir natürlich noch Kontakte von eBay hatten und die Leute haben irgendwie bestellt. Also gleich am ersten Tag kam auch eine Bestellung rein. Hat uns natürlich sehr glücklich gemacht und so steigerte sich das langsam. Ja, die Bestellung in den USA.
Was waren denn damals so die Wachstumstreiber? Also klar, ihr wart vielleicht dann in einer Szene unterwegs, ihr habt die Sachen jetzt gehabt, dann die es quasi in Deutschland oder in Europa nicht gab, aber wie haben die Leute das mitgekriegt?
Ja, der erste Wachstumstreiber war natürlich eBay. Die Kundendaten, die wir von eBay damals hatten, führten dazu, dass wir relativ schnell dann Newsletter aufsetzen konnten und die Leute sicherlich über Mund-zu-Mund-Propaganda kamen. Das war auch zu dem Zeitpunkt natürlich reines Handelsgeschäft. Also wir haben Ware eingekauft und verkauft. Und da wir uns aber in der Hardcore-Szene bewegt haben und dort Freunde hatten, auch befreundete Bands. Einigen wird vielleicht die Band Maroon noch etwas sagen. Das waren direkte Freunde von uns. Auch befreundet waren wir mit Hamisher Byrne, einer nicht unbekannten Größe der Metal-Szene. Genau, die Band aus dem Nichts.
Genau.
Und auch Deadlock war damals eine Band, die gerade in der Szene einen Namen hatte. Und bei diesen Bands haben wir die ersten T-Shirt-Designs gedruckt. Das waren damals exklusive Designs. Ja, wir haben uns gerade so getraut, 50 Stück zu produzieren. Und da kam dann so der erste Impuls. Dann hatte das so funktioniert. Und der wirkliche größere Wachstumsschub kam dann, als mich mein Freund Mike von Hamisher Byrne anrief. Kann mich da noch ganz genau erinnern. Ich war hier im ZEST in Leipzig-Essen. Wer das nicht kennt, sollte das mal googeln und unbedingt, wenn er in Leipzig ist, mal dorthin gehen. Das ZEST machte sehr, sehr gutes Essen. Und der Mike rief mich an und meint, wir haben so viele Bestellungen und wir schaffen die irgendwie nicht mehr zu versenden und ihr habt doch dort eine Logistik. Also Logistik war damals aus dem Kinderzimmer von Ulrich heraus. Könnt ihr das nicht für uns machen? Und das konnten wir uns sehr gut vorstellen, haben uns da auch sehr schnell geeinigt und durch die Direktverlinkung auch der Band Hamisher Byrne auf uns kam dann so der erste Stein ins Rollen. Und dank Hamisher Byrne gab es dann andere Bands wie Nea Era und dann auch Maroon und die erwähnten Deadlock, die dann direkt mit uns zusammengearbeitet haben. Und so haben wir mehr oder weniger von dieser Clusterbildung gelebt.
Okay.
Das haben wir damals gar nicht bewusst gemacht, sondern das war eher unbewusst, ganz richtig. Und dann kam es dazu, dass aus dem Leipziger Co-Umfeld kannte man dann noch einige andere Leute, die dann hier schon auch aufgrund des Studiums nach Leipzig gezogen sind. Der Benny, der jetzt Manager von Hamisher Byrne ist, lebte hier damals noch in einer WG mit dem Markus von Hamisher Byrne und noch weiteren mit anderen Leuten und wir kamen in Kontakt. Und Benny arbeitete damals noch für Lifehouse Records, auch nicht unbekannt. Das erste Hamisher Byrne Release veröffentlicht, das erste Caliban Release veröffentlicht. Und er hat damals dann den ersten Tour-Support organisiert. Das heißt, wir haben dort erstmals für Bands aus den USA in Deutschland produziert, also die Ware vorfinanziert und haben dann gesagt, ihr müsst euch um nichts kümmern, wir kümmern uns dann auch um die Overstocks, die ihr nicht mehr braucht, und nehmen das Ganze zurück und verkaufen das dann im Zweifelsfall im Online-Shop. Und das waren damals Bands, die beiden Bands Bleeding Through und All Shore Parish. Und Bleeding Through waren wir damals große Fans. Leider haben die nicht ganz so viel dann im Online-Shop verkauft. Und All Shore Parish waren ja die erste große Deathcore-Legende sicherlich.
Ja.
Und die gaben uns auf jeden Fall jede Menge Ware zurück. Und wir lebten damals schon in Leipzig, der Ulrich und ich hatten eine WG. In unserem Wohnzimmer haben wir uns da immer am Abend dann getroffen, Die meisten haben auf der Couch gesessen, über Pläne erzählt und ich saß dann am Wohnzimmertisch und habe dann Produktanlage, Produktdatenpflege gemacht. Und unter uns, die WG, waren auch zwei Freunde und in deren Wohnzimmer war dann unser erstes größeres Lager. Und die ganzen Overstocks von Osher Parish haben wir gar nicht in dieses Lager bekommen, sondern wir mussten unsere Keller räumen. Oh, aber ja. Und um Himmels Willen, diese Ware wären wir niemals los. Aber das hat.
Das hattet ihr vorfinanziert, oder was sagtest du?
Das hatten wir vorfinanziert. Okay. Das war zum damaligen Zeitpunkt, wir waren alle Studenten, wir haben uns kein Geld ausgezahlt. Also alles, was reinkam, wurde mehr oder weniger direkt wieder investiert. Also wir hatten auch keine externen Kapitalgeber, waren da auch ohne, wie gesagt, ohne großen Plan und waren auch insgesamt sehr genügsam. Und ich habe damals sowieso noch bei einer Computerfirma gearbeitet und die meisten anderen dann auch irgendwo Studentenjobs und so weiter noch gehabt. Das war wirklich reines Hobby. Und die Band Orchard Parish verkaufte sich deutlich besser, als wir erwartet hatten. Und wir mussten nicht nur die Ware aus dem Keller verschicken, sondern durften dann auch noch Ware nachproduzieren.
Okay.
Und so, das führte dazu, dass die Bands irgendwie auch hier in Europa stattfanden, wo sie gar nicht in Europa waren, da sie irgendwie bei uns dann auch kommuniziert wurden. Wir fingen dann, glaube ich, auch schon an, mit Social Media zu experimentieren. Ich glaube, MySpace war damals noch ein Thema. Mhm. Und redeten quasi über die Bands. Und als sie dann wieder kamen, waren die dann schon eine Nummer größer. Jetzt nicht nur durch uns, sondern natürlich auch die Arbeit der Booking-Agenturen und damalige Presse. Und dann war natürlich der nächste Druckauftrag, dann hatte dann schon wieder ein nächstes Volumen. Das Geschäftsmodell selbst haben wir natürlich damals nicht ins Detail verstanden, aber gab ja auch schon ähnliche Merchandise-Player am Markt. Trashmark war damals ein größeres Thema, die sich auf Hardcore und Punk, glaube ich, spezialisiert hatten. Cortex war auch schon am Markt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die jemals für Bands dann auch auf Tour gedruckt haben. Green Hell war so der Versand, wo wir damals bestellt haben. Und als wir selbst noch, also wirklich jedes Wochenende zu Hardcore-Shows, insbesondere zu dem damals dieser Generation Morning Again und Earth Crisis gefahren sind, da gab es noch Good Life Recordings aus Belgien. Holland. Genau. Und einige dieser Player sind auch heute noch am Start und na klar, der ganz große marktbeherrschende Player EMP war damals sowieso ganz, ganz weit weg. Ist es natürlich heute auch noch. Und wir kannten mehr oder weniger, das war sicherlich unser Vorteil, die Musik. Also wir haben diese Musik verstanden und irgendwie auch gelebt. Das war so der erste große Startpunkt. So.
Ja. Und wann war denn so der Zeitpunkt, wo ihr gemerkt habt, so okay, das waren ja jetzt auch mehrere Leute. Du sagst es, du und auch die anderen, ihr habt alle nebenbei noch gearbeitet, das war mehr so ein Hobby. Ich kann das auch vergleichen, das war bei uns zum Beispiel am Anfang ja auch ähnlich. Und wann war denn so der Zeitpunkt, wo ihr festgestellt habt, Mensch, das wird ja jetzt doch nochmal mehr. Ich muss jetzt eigentlich den Job kündigen und nur noch das hier machen.
Naja, zunächst waren wir, wie gesagt, noch in dieser Situation, dass wir aus dem Wohnzimmer von den Kollegen verschickt haben und sind dann irgendwann auch damals durch Hinweis von Lifehouse Records zusammen mit dem Kollegen zu unserem jetzigen Standort gezogen. Das war damals zwar noch ein Büro und ich glaube 400 Quadratmeter Lagerfläche, so 2008. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann den Umzug mit einem kleinen PKW-Anhänger erledigen konnten. Wir stellten die Kisten, die wir hatten, in dieses für uns riesige Lager und die standen dann irgendwie da in der Mitte am Rand oder ich, also na, dachte man, ja, das ist ganz schön ambitioniert und das war 2008 und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch Vollzeit gearbeitet mit Anzug, kurze Haare, quasi IT-Beratung gemacht und die anderen waren quasi in der Endphase ihres Studiums und da kam dann irgendwann der Zeitpunkt, dass man gesagt hat, oh ja, jetzt könnte man möglicherweise sein seinen Job kündigen. Also das sollte man, also je früher man das macht, desto eher nimmt man ja dann auch irgendwie Kapital. Das ist jetzt rückwirkend betrachtet eine Aussage, die man nicht so leicht treffen kann. Damals haben wir das gar nicht so reflektiert, dass man ja eigentlich das Kapital auch braucht, um dann wirklich wieder in Ware zu investieren, weil das ist ja das, was irgendwie das Geld auch verdient. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, wir sollten mal unsere Jobs kündigen, damit wir uns Vollzeit drum kümmern können. Und das war so um 2008, 2009.
Okay.
Genau. Hat also schon auch ein paar Jahre gedauert.
Ja. Genau. Und dann seid ihr ja aber eigentlich, ich hatte ja gesagt, unter anderem Namen gestartet, nämlich, was war es, Imperial
Clothing? Imperial Clothing, genau. Ein schöner Zungenbrecher.
Genau. Ja, genau. Und ich bin ja eh schlecht in solchen Dingen, das muss man noch dazu sagen. Und dann, wenn ich das jetzt so zeitlich einordne, finde ich es natürlich umso erstaunlicher, denn ich kann mir vorstellen, wenn du sagst 2008, 2009 ging es eigentlich so richtig für euch los. 2011 kam dann ein italienisches Unternehmen um die Ecke und hat sich dann noch darüber beschwert, dass ihr diesen Namen tragt. Und beschwert ist ja noch relativ positiv, denke ich, ausgedrückt, denn es gab einen Rechtsstreit. Wahrscheinlich mehrere Monate und am Ende musstet ihr euren Namen ändern. Was war das dann für eine Situation für euch?
Im Nachhinein betrachtet würde ich das spannend sehen. Ich meine, wir waren zum damaligen Zeitpunkt auch noch relativ jung. Also da die Perspektive jetzt wäre natürlich eine ganz andere mit mehr Verantwortung, mehr Lebenszeit. Und damals war man noch so in den 20ern. Da hat man sich vielleicht, also zumindest ich persönlich, über Fehltritte jetzt gar nicht so Gedanken gemacht. Es war aber natürlich trotzdem aufreibend und wir haben zunächst versucht, mit anwaltlicher Unterstützung, auch mit vermutlich dem teuersten Anwalt, den wir je dann in der Firmengeschichte hatten, dagegen vorzugehen.
Auch der erste ist, glaube ich, immer der teuerste.
Auch total naiv, wenn man das irgendwie so im Nachhinein betrachtet. Das wäre schon mal in Leipzig, weil hier gibt es ein schönes Hochhaus der Uni-Riese. Die saßen dort mit bestem Panoramablick und er hat uns dann vor Gericht vertreten und hat sich dann dort auf eine Einigung rausverhandelt, dass wir zumindest eine Übergangsphase hatten. Und das war im Nachhinein betrachtet natürlich das Beste, was uns passieren konnte. Wir hatten dann eine, und mit der Kollegin arbeiten wir immer noch zusammen, eine Markenrechtsanwältin, die uns dann bei der gesamten weiteren Markeneintragung beraten hat und auch weiterhin betreut. Sie meinte dann zum Ende des Gerichtsprozesses zu uns, na, sie werden hieraus viel lernen und dann auch positiv darauf zurückblicken. Also das Unternehmen war für uns damals schon groß, aber aus jetziger Sicht war das eigentlich noch risikoarm. So. Mhm. Und wir saßen dann mit dem Team zusammen, haben dann viel auch im Team entschieden. Das muss man auch sagen, wir haben viele Sachen immer Teamentscheidungen versucht herbeizuführen, haben dann gebrainstormt, hatten hier eine Marketingagentur aus Leipzig, die uns bei der Namensfindung beraten sollte. Kamen dann so lustige Sachen raus wie Chorgeist oder Pengmoräne. Das waren wirklich, wirklich Vorschläge. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden und hatten dann irgendwie die zwei Namenskürzel Imperial Conspiracy und Imperial Generation. Das waren dann entweder Impericon oder Imperation. Und ich kann mich noch erinnern, dass der Ulrich unbedingt eigentlich Imperation bevorzugt hätte, weil das mehr Silben hat und damit weiter weg ist von Imperial. Je mehr Silben das weg ist, desto weiter ist man quasi von dem Plagiatsvorwurf, dass man den Namen verwendet, weg. Und haben ja dann beide Namen der Community zur Verfügung gestellt und wir wollten dann, ich weiß auch nicht, wir kamen dann auf die glorreiche Idee, dieses negative Ereignis dann des neuen Namens mit einem positiven Ereignis eines Events zu verknüpfen und haben dann gesagt, okay, wir machen ein Event, ein Festival, das würde ich jetzt in Anführungsstrichen setzen, das war damals ein Konzert hier in einem Club, vielleicht 1200 Mann, und verkünden, wir lassen unsere Community entscheiden, welcher Name der richtige ist. Das war dann schon irgendwie ein ganz guter PR-Stunt, auch nicht beraten von irgendeiner Firma, sondern irgendwie aus uns heraus kam dann die Idee und wir künden dann den Namen auf dem Festival. Und das hat zum damaligen Zeitpunkt auch sehr gut funktioniert und zum heutigen Zeitpunkt muss man natürlich sagen, ein Eigenname ist Gold wert und eingetragen und ja, ist eigentlich sehr positiv gelaufen, auch wenn man das natürlich retrospektiv jetzt betrachtet, nur so einschätzt und damals jung und naiv
ja, und gut.
Dann schon auch die Buchsen voll hatte, ja.
Aber tatsächlich muss ich ja sagen, ich kann mich da auch wirklich jetzt so in der Vorbereitung konnte ich mich auch nochmal wirklich an diesen Zeitpunkt erinnern, dass ich das auch gesehen habe, wie ihr quasi auf die Fans dann ja zugeht und sagt so, ey, wie soll man denn jetzt zukünftig heißen? Wo ich mir dann auch gedacht habe, ey, vielleicht war das ja im Nachhinein betrachtet, das fände ich jetzt nochmal ganz spannend zu hören, auch gar nicht, sag ich mal, so schlecht in Anführungszeichen, weil das dann halt wirklich auch noch einen viel größeren Hebel so für Wachstum und Bindung und letztendlich, wie du auch sagst, PR natürlich bedeutet hat.
Ja, na klar, wir waren und sind auch weiterhin, haben so einen Community-Gedanken. Ja? Wir sind ja aus der Szene, aus dieser Hardcore-Metalcore-Metal-Szene entstanden und ich gehe davon aus, dass die meisten unserer Kunden zu Beginn auch unser Alter waren oder vielleicht nur geringfügig jünger. Also wir haben alle die gleichen Bands gehört, waren ähnlich sozialisiert musikalisch. Und da haben wir uns dann versucht, auch auf Augenhöhe mit den Leuten zu bewegen. Mhm. Und haben das damit dann irgendwie auch geschafft, ja, ohne dass wir da eine große Blaupause hatten und eine Garantie, dass es funktioniert hat. Und im Nachhinein betrachtet kann man sagen, oh, ja, das war schon ganz geil, aber das haben wir auch so natürlich nicht erwartet, so. Mhm. Genau. Und mit dem Festival natürlich jetzt noch auch etwas etabliert, was uns insgesamt auch stärkt, ne? Also das macht uns als Marke beziehungsweise als Laden auch anpassbar. Also die Leute können zu uns kommen und können einmal im Jahr an mehreren Standorten auch uns als Firma erleben und natürlich ihre Fans auch erleben, ihre Bands auch erleben.
Ja. Du hast Wirtschaftsinformatik studiert, hast du eben gesagt, und im Grunde genommen sicherlich ja dann auch viel gelernt von dem, was du jetzt auch machst. Allerdings muss ich mal sagen, du hast ja gesagt, du führst ein Unternehmen mit auch sicherlich nicht ganz alleine. Du sagst, es geht natürlich auch viel im Team. Aber 70 Mitarbeiter oder 70 Leute insgesamt, das ist ja nun auch wirklich was, ich glaube, das kann man nicht so einfach lernen. Wie hast du dir denn so den ganzen Input geholt, um das alles so hinzukriegen, um dein Wachstum auch gesund hinzukriegen, das Unternehmen so wie es jetzt ist aufzustellen?
Also grundsätzlich ist das Unternehmen durch mehrere Phasen gegangen und auch das kann man, diese Knackpunkte hat man dann auch immer gespürt. Am Anfang war das so eine junge Naivität auch getrieben von immer mehr, immer größer und alles war neu. Und da war das Team natürlich auch überschaubar, waren am Anfang zu fünft und die Brüche waren nicht groß. Und na klar, als man dann das erste Organigramm aus der Schublade geholt hat, war dann schon die Frage, was ist ein Organigramm und B, brauchen wir das überhaupt?
Ja.
Und dieses nach dem ersten Wachstumsschub eine Organisation zu bauen, hat uns auf jeden Fall beansprucht. Und da muss ich sagen, ich habe viel aus meinem vorigen, also in dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, mitgenommen. Also das war aus meiner Sicht relativ gut strukturiert. Habe dann versucht, auch viel mich zu belesen. Der Ulrich ist auch ist auch nicht ganz ungebildet, hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Also das heißt, wir hatten da irgendwie auch einen kaufmännischen Hintergrund. Aber natürlich das Wichtigste, dieses, was man im Studium dann theoretisch lernt, dann auch praktisch anzuwenden und dann auch dem Mitarbeiter mitzunehmen.
Ja, genau.
Das ist das, was man nicht lernt. Und wo ich sagen muss, auch jetzt, was uns sicherlich gefehlt hat, wo wir sicherlich den einen oder anderen Step hätten auch schneller machen können, ist so eine Art Mentor. Also das ist nicht zu unterschätzen, jemand, der der vielleicht, oder nicht nur vielleicht, der solche Phasen schon mal durchgemacht hat, sich mit jemandem, dem man vertraut, vielleicht aus einem ganz anderen Bereich auch mal auszutauschen. Das habe ich immer wieder gesucht. Das suche ich auch weiterhin und versuche mich inzwischen auch gerade in der Personalführung auch weiterzubilden, mit Coaches und da auch die Mitarbeiter mitzunehmen. Das gelingt nicht immer gut. Das muss man auch sagen. Also die da kannst du sicherlich Leute jetzt von uns interviewen. Da wirst du auch ein natürlich unterschiedliches Bild gespiegelt bekommen. Aber ja, wir versuchen da auch unser Bestes zu geben, uns dann permanent weiterzuentwickeln. Ja, man kommt dann weg von der Facharbeit hin zur Führungsarbeit und dann und diesen nächsten Step muss man eigentlich noch gehen und zur Unternehmensführung. Ja, und da auch den Step, den geht man nicht immer konsequent. Also Unternehmensführung, gerade wie du sagst, 70 Mitarbeiter ist dann schon auch nochmal was anderes als eine Teamführung von 5 Mitarbeitern. Mhm. Aber ja, da sind wir permanent in der Weiterentwicklung und da darf man nicht müde werden, sich auch immer wieder zu hinterfragen. Ja, und dann muss man sich aber auch hin und wieder ganz runtertribbeln und dann sagen, eine Entscheidung auf einer Ebene treffen, die man dann vielleicht früher auch schon immer getroffen hat. Können wir jetzt dieses T-Shirt einkaufen oder nicht?
Okay, ja.
Können wir.
Ihr sitzt da in Leipzig.
Genau.
Würde mich auch mal interessieren, viele E-Commerce-Unternehmen haben große Personalnot oder beziehungsweise Not, Mitarbeiter zu finden. Wie schätzt ihr das ein? Ihr bedient euch ja, glaube ich, dann auch durchaus auch viel, ja, aus einer gewissen Szene, aus unserer Szene so. Wie ist so die Situation? Sucht ihr noch Leute? Kriegt ihr die immer gut rekrutiert?
Das kommt auch in Schüben. Also am Anfang haben wir natürlich rekrutiert aus unserem näheren Freundes- und Bekanntenkreis. Das hat gerade man würde das jetzt Startup-Phase heutzutage nennen, aber das war es damals mit Sicherheit nicht. Natürlich den Vorteil, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man gern Zeit verbringt. Und da war das dann eher so, wir brauchen noch jemanden, der kann das und das. Ah ja, ich habe gerade Zeit. Okay. Auch das Recruiting hat sich inzwischen professionalisiert. Also wir suchen jetzt mit Stellenbeschreibung und einer expliziten Ausschreibung dann auch Leute, gerade wenn es darum geht, Leiter Finanzbuchhaltung zu suchen oder jemand, der in der IT noch in Entwicklung durchführen kann. Da haben wir das Glück, dass unsere Marke natürlich, wie du sagst, nicht nur attraktive Inhalt des Jobs bietet, sondern auch noch das Umfeld mit Musik und Klamotten, Musik und Mode, ja. die schönsten schönen Nebensachen, wie man jetzt bemerkt. Also dass quasi die Stelle selbst noch aufgeladen ist über die Inhalte. Mhm. Und da fällt es uns hin und wieder leichter, neue Leute zu finden. Aber natürlich spricht am Ende, wenn wir jetzt, müssen wir auch schon die gleichen Gehälter zahlen wie für Facharbeiter wie in einem anderen Bereich. Also ein Programmierer, der jetzt am Ende zu, was ist jetzt hier, Trivago gehen kann, dem kann ich jetzt natürlich dreimal sagen, ja, kannst du mit Telekom Festival und das im Sommer und ja. Er kann dann sagen, das ist schön, aber dort verdiene ich 1.000 Euro mehr.
Ja.
So, das heißt, es muss wettbewerbsfähig sein auf den unterschiedlichsten Ebenen. Mhm. Ja, klar.
Sucht ihr denn gerade noch Leute? Oder seid ihr voll besetzt?
Aktuell suchen wir noch Leute. Mhm. Das muss man dazu sagen, vor der Krise suchten wir Leute. Die Stellenausschreibungen sind auch weiterhin. Wir haben den Rekrutierungsprozess jetzt erstmal aktuell auf Eis gelegt. Wir schauen uns natürlich interessante Leute immer an und unterhalten uns an der Stelle und versuchen da auch unsere Fühler auszustrecken, insbesondere im Wareneinkauf. Da ist es natürlich nicht ganz so einfach, jemanden zu finden, der sich A, mit den Produkten auskennt und B, auch den betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat. Dann Waren zu drehen, die schon ein paar Millionen Euro wert sind im Jahr und auch über eine SKU-Anzahl, die im ordentlichen fünfstelligen Bereich ist.
Ja.
Und auch im Bereich Artist Relationship, Bandbetreuung suchen wir noch Mitarbeiter. Da sind wir jederzeit offen für interessante Bewerbungen, klar.
Ja. Also jeder, der den Podcast hört und sich berufen fühlt, darf gerne mal bei euch vorbeischauen.
Gerne, kann er mir eine E-Mail schreiben, ja.
Genau. Ich würde einmal noch mal gern so zur Situation in der Branche gucken, wobei ich mich da jetzt eher auch noch mal auf den Musik-Merchandise-Bereich erstmal beschränken möchte, weil ich finde das ganz spannend, das beobachte ich eigentlich schon seit Jahren, würde eigentlich noch mal so deine Meinung gern zu hören. Im Grunde genommen ist es so, dass es so was Vertriebswege für Musik-Merchandise angeht, da habe ich immer das Gefühl, klar, es gibt irgendwie das Live-Geschäft, das ist noch mal so außen vor, aber so gerade online im Handel, also E-Commerce eigentlich, gibt es entweder dann so diese klassische Band-Merchandise-Firma, die den Band-Merchandise-Vertrag dann hat mit einer Band, wie zum Beispiel Bravado. Und auf der anderen Seite sind wirklich auch so Handelsseiten wie euch, wie EMP, hatten wir ja eben auch schon genannt. Und dann hört es aber irgendwie aber auch schon wieder auf, hätte ich gesagt. Wie siehst du das? Also findet da noch irgendwo Relevantes jetzt für den alternativen Musikbereich statt?
Der Markt ist spitz. Also ja, die beiden großen Player, die du genannt hast, sind natürlich im Markt präsent. Ein ganz wichtiges Standbein für die meisten Bands ist natürlich der Direktvertrieb.
Genau.
Das ist auch zunehmend stärker, selbstverständlich, wenn man das abbilden kann, ist es möglich. Ich rate Bands immer, sich möglichst divers aufzustellen. Also wir schließen auch mit Bands direkte Verträge ab und erlauben es natürlich auch über andere Plattformen oder über andere Händler dann zu verkaufen. Und ich denke, für die meisten Bands sollte es dann immer ein Mix sein aus dem. Zudem kommt jetzt der ganz große Player Amazon ins Spiel, der durchaus auch, und das ist so sicherlich die nächste Welle, die uns dann in den nächsten 5 Jahren verändern wird, sage ich jetzt mal, das Thema Direktdruck oder Digitaldruck. Ja. Ja. Weil unser Geschäftsmodell basiert ja darauf, dass wir Ware vorfinanzieren für die Künstler. Das heißt, wir halten hier einen Stock und machen es möglich, dass der Kunde sofort, was er bei uns bestellt, auch geliefert bekommt, am nächsten Tag verschickt bekommt. Und diese Vorfinanzierung und diese Warenbestände, die wir für die Bands halten, und das ohne Risiko für die Bands, ist natürlich im Moment unser großer Vorteil. Wenn es aber jetzt möglich sein wird, zu vergleichbaren Preisen auch digital on demand zu drucken, schwindet dieser Vorteil ein bisschen. Nun haben wir darüber hinaus noch andere Vorteile. Also wir schaffen es auch, hochwertige Merchandise-Produkte über das T-Shirt hinaus zu produzieren. Also da quasi in den Sourcing direkt entweder in Asien oder Portugal zu machen für Produkte, die, und da werden die Bands natürlich auch immer anspruchsvoller, die über das klassische schwarze T-Shirt hinausgehen. Und das ist dann das Geschäftsmodell, wo wir uns dann hin verschieben. Ja.
Ich finde das ganz spannend, weil ich sehe das eigentlich auch ähnlich und ich hätte jetzt auch, also jetzt unabhängig vom Merchandise, ist es ja schon noch immer so die Prämisse oder die Empfehlung zu sagen, ey, stellt euch divers auf. Andererseits habe ich immer das Gefühl, dass das im Merchandise eigentlich gar nicht geht. Und ich finde das jetzt ganz interessant, dass du jetzt nochmal auf Amazon Bezug nimmst. Bislang habe ich nämlich immer eigentlich gedacht, ich erinnere mich daran zurück, Soulfood hat früher, glaube ich, auch Bravado-Shirts verkauft und in den Mediamarkt gehängt, wo ich gedacht habe, wow, ey, jetzt muss es doch laufen. Und das schien gar nicht zu laufen. Bei Amazon sehe ich es ja auch so, ihr vertreibt da ja, oder ihr listet da ja auch. Ich habe aber das Gefühl, bei Amazon kauft sich halt niemand Band-Merchandise, aus welchen Gründen auch immer. Deshalb bin ich halt so erstaunt oder deshalb denke ich halt auch so, nach wie vor scheint es ja sehr, also wirtschaftlich relativ komfortabel noch in eurer Nische zu sein, weil außer den genannten Playern jetzt gar nicht, ihr seid gerade gar nicht so angreifbar.
Naja, das Merchandise ist wie Bekleidung emotional. Amazon beherrscht auch nicht das Bekleidungsgeschäft. Ja. Also dort ist es möglich, dass About You und Zalando entsprechend aktiv sind und wenn man mal in unserer Augenhöhe jetzt schaut, dann ist es sicherlich ein Skate Deluxe, die da sehr gute Arbeit machen in ihrem Bereich. Das heißt, Kleidung ist sehr emotional und braucht sicherlich ein bisschen mehr als nur den besten Preis zu verkaufen. Inzwischen hat Amazon, gerade was diese Produktarten betrifft, auch nicht mehr den besten Service. Ich glaube, alle, zumindest aktuell, sind all diese Produkte hinten angestellt und sie verkaufen eher oder verschicken zunächst erstmal die wichtigen Sachen, na klar, Lebensmittel ja, ja. und Medikamente. Und ja, da schaffen wir es mit einem Branding und vielleicht auch mit einem Cluster-Effekt dann ganz gut, uns aktuell noch gegen diese Übermacht dann auch zu behaupten. Und weil du gerade sagst, Händler, wir sind ja eine Hybrid aus Händler und ja. Lizenznehmer, also wir sind so ein bisschen Bravado, ein bisschen EMP. Und das ist gegebenenfalls auch noch unsere Stärke aktuell. So.
Ja.
Und das natürlich in der sehr spitzen Nische.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, Emotionalisierung, Marke ja auch. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich halt auch wirklich diese Wahrnehmung habe. Ihr seid eine sehr starke Marke in der Szene. Ihr macht das ja von Anfang auch wirklich echt ziemlich gut. Wann war denn so der Zeitpunkt in der Firmengeschichte, wo euch das so richtig bewusst wurde, dass ihr als Marke wahrgenommen werdet und dass euch das auch wirklich massiv hilft, wenn ihr damit arbeitet?
Erstmal danke für die Außenwahrnehmung und die Reflexion. Ich denke schon, dass es auch mit der Namensumstellung dann funktioniert hat. Vielleicht auch, weil wir immer sehr, sehr starken Wert auf die Marke und auf die Kommunikation gelegt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur abhängig sein von den Marken, die wir verkaufen, sondern selbst auch Marke werden, dass die Leute zu uns kommen und mit uns, also das Sortiment, was wir kuratieren, dass das für uns spricht und dass man sich mehr oder weniger auf uns verlassen kann, wenn wir denn Bands aufnehmen. Das weicht natürlich auf, je breiter das Sortiment wird. Da muss man sich dann andere Mechanismen überlegen, wie man dann für den jeweiligen Kunden das sichtbare Sortiment möglichst individualisieren kann. Ist natürlich heute technisch eher möglich, als dass man da viel Manpower reinsteckt. Aber ja, das war für uns immer wichtig. Und wir haben auch schon wirklich zeitig mit einem sehr guten Mann in unserer Grafik- und Kommunikationsabteilung zusammengearbeitet. Der Dennis war auch ein langjähriger Freund von uns, arbeitet leider jetzt als Freelancer woanders, aber kann ich seinen Weg natürlich auch verstehen. Aber er hat dieses ganze Markenbild, so wie jetzt im Pericon auch als nach außen scheint, hat er geprägt und erstellt, und darauf versuchen wir auch weiterhin wieder zu leben, also in der Kommunikation, im Austausch mit den Leuten. Und wir haben auch immer sehr zeitig auf die Leute gehört. Ne? Ich kann mich erinnern, ich habe am Anfang auch die Social Media Accounts mitbetreut, und wenn dann jemand gesagt hat, wir brauchen mal, was ist denn mit Band XY, dann habe ich das versucht, mehr oder weniger an unsere Kollegen in der Bandbetreuung weiterzureichen, und die haben dann versucht, die Band irgendwie von uns zu überzeugen, und das hat hin und wieder auch funktioniert, gerade in der Szene, ja.
Ihr habt ja auch sehr früh, glaube ich, angefangen mit Katalogen, ne, wo, das fand ich auch immer sehr, sehr gut. Also das kam mir auch mega gut an, dass einfach ihr quasi Fans und Kunden eingebunden habt und dann zu Models gemacht habt, die für den Katalog modeln, sozusagen. Ich denke mal, solche Aktionen oder gerade auch der Katalog sind ja sicherlich auch dann sehr starke Hebel gewesen, oder?
Genau, das war... Heutzutage würde man sagen Multiplikatoren.
Ja. Ja.
Waren die damaligen Multiplikatoren. Und ich glaube, die erste Ausschreibung haben wir wirklich auch noch auf MySpace gemacht. Wir haben genau unsere Kunden gefragt, wollt ihr nicht für uns Modell stehen? Und eine Art Image-Katalog rausgebracht. Dieser Katalog, ich glaube, der erste war noch mit Bestellschein. Total, ich weiß gar nicht, ob da 10 Bestellungen mal eingegangen sind. Aber, das hat bei uns nie funktioniert, war dann auch nie Thema. Also die Artikel, die im Katalog waren, waren nicht zwangsläufig auch verfügbar. Das war wirklich eher so eine Image-Sache.
Ach krass,
und wir haben das am Ende, also Die waren natürlich verfügbar, aber ob sie zum Zeitpunkt, als der Katalog dann released wurde und in den Händen der Kunden war, ob sie dann noch vor unserem schmalen Bestand verfügbar waren, dafür konnte dann niemand garantieren. Also da haben wir nicht so vorgeplant. Auch die Supply Chain, wie wir das jetzt heute schimpfen, also die Belieferung durch unsere Lieferanten, gerade dann aus den USA, war dann eher so, ja, okay, die Ware kommt vielleicht die Woche oder in drei Wochen. Ja. Und da wir dann immer die Kunden vertröstet haben, bitte nur in den Online-Shop schauen, das, was dort da ist, das ist auch wirklich verfügbar, war der Katalog wirklich so ein Image-Ding. Und am Anfang haben wir das auch sehr genossen, unsere Kunden quasi zu uns einzuladen nach Leipzig, ihnen also quasi die Stadt auch näher zu bringen. Wir haben Stadtführungen gemacht, haben dann wirklich auch ein schönes Wochenende verbracht mit Partys noch, das kann ich mich noch erinnern. Und dann wurde uns das irgendwie ja auch nicht nur überdrüssig, also weil wir gesagt haben, immer Leipzig und immer können sich alle bewerben und jedes halbe Jahr haben sich natürlich auch ähnliche Leute beworben oder vielleicht auch immer die gleichen. Und immer wieder den Leuten abzusagen, war dann aber auch nicht schön. So. Und haben dann gesagt, nein, wir beschränken die Auswahl. Ihr kommt nicht zu uns, wir kommen zu euch. So haben beide einen Vorteil. Also wir haben A, den Vorteil, dass wir rauskommen, wir schauen uns andere Städte an und beschränken quasi die Auswahl. Also einmal München, Hamburg. Dann ging es ja dann auch ins europäische Ausland, weil wir dann gesagt haben, naja, wenn wir jetzt schon in englischer Sprache sind, dann brauchen wir irgendwie auch Leute aus London und aus England. Und das hat uns am Anfang natürlich geholfen. Ja, und irgendwann, also der Katalog war dann schon auch immer ein aufwendiges Projekt. Ich kann mich auch an Nachtschichten erinnern, bin ich dann immer zum Dennis und wir haben uns dann am Abend dann die Sachen zusammengeschoben und da nochmal und musste da nochmal korrigieren und wie sieht das aus und haben wir dann irgendwann eingestellt. Machen das jetzt aber anders. Fotoshootings finden auch weiterhin statt, meistens dann auf den Events wie den Festivals und versuchen diese Produkte dann oder diese Bilder dann im Online-Katalog zu nutzen.
Festivals ist ja jetzt auch nochmal ein ganz gutes Stichwort. Du hast es eben auch schon kurz gesagt. Mittlerweile gibt es ja durchaus, also auch sozusagen eigene Festivals, die ihr macht, Impericon Festivals, aber auch Progression Tour, ihr sponsort die Never Say Die Tour. Ihr seid generell ja eigentlich viel aktiv auf Festivals, auch als Sponsor. Wenn ihr euch das so anguckt, so ist das dann zum Teil, also gerade bei den eigenen Touren, ist das sowas, was sich selbst finanziert oder sind das dann am Ende dann doch eigentlich Marketingausgaben? Also wie bewertet ihr diese ganzen Aktivitäten?
Na, das Impericon Festival ist ja eigentlich als Marketing-Event gegründet worden. So, und das hat dann mit dem Sprung auf die Agra und dann jetzt vor 3 Jahren mit dem Sprung auf die neue Messe hier in Leipzig schon nochmal ganz andere Dimensionen bekommen. Also das funktioniert, soll schon so als Business Unit funktionieren.
Sag mal kurz, wie viele Leute kommen da zur Einordnung?
In Leipzig kommen inzwischen um die 10.000 Leute. Und über die ganze Tour, also das findet ja dann noch in Oberhausen, in Wien und München und Zürich statt, kommen an die 20.000 Leute. Wahnsinn. So, das ist quasi schon ein mittelgroßes Festival, wenn man das jetzt so nimmt. Aber klar, jede Tour hat auch so, also in dem Bereich auch so 20.000 Leute, die kommen. Aber ja, Leipzig ist schon auch ein Event, wo man jetzt sicherlich von außen auch sagen kann, hat einen sehr professionellen Charakter und muss dann da auch so funktionieren. Wir arbeiten ja auch mit Partnern zusammen, das machen wir jetzt nicht ausschließlich allein, versuchen das die Bands natürlich zu kuratieren, also zu sagen, wer spielt denn dort, arbeiten dort mit dem Timo von Kingstar zusammen, Kingstar Booking, der auch das Mainstream sehr erfolgreich seit Jahren macht. Und in Leipzig noch mit InMove. Und das funktioniert auf der Basis sehr gut, ja. Und die Never Say Die Tour ist eine Sponsoring-Tour. Da unterstützen wir quasi den mehr oder weniger junge Bands. So ist die Tour auch ausgelegt, dass da immer junge, frische, chorlastige Bands nach Europa kommen. Da arbeiten wir mit dem Marco von Avocado Booking zusammen, auch ein langjähriger Freund, der gerade in dem Bereich sehr gute Arbeit macht und ja, mit Parkway Drive auch irgendwie das Zugpferd dann im Stall hat. Und das ist dann eine Marketing-Tour, ganz klar. Aber da versuchen wir auch die Bands da, gerade dadurch zu supporten, dass wir die Tour finanziell unterstützen und am Ende dann auch mit der Kommunikation. Also die Kommunikationspower, die wir haben, versuchen wir da auf diese Tour zu lenken.
Aber ansonsten seid ihr ja auch bei anderen Festivals, mit denen ihr jetzt erstmal so organisatorisch nichts zu tun habt. Ihr seid ja eigentlich auch fast jedem Festival präsent, das mit harter Musik irgendwie zu tun hat, oder?
Genau, das ist, man würde jetzt in der E-Commerce-Szene, würde man sagen, das ist der Multi-Channel-Vertrieb. Ja. Und wir versuchen uns an der Stelle auch nicht geplant, sondern das war eine implizite Entscheidung, da so ein bisschen unabhängiger zu machen, auch im Marketing vielleicht von den großen Plattformen, und sind auf über 20 Festivals im Sommer unterwegs und sind dann am Ende auch anfassbar für unsere Kunden. Ja, die Kunden, die uns aus dem Online-Shop kommen, freuen sich, da uns unsere Mitarbeiter zu sehen, und wir versuchen dort auch über die Festivals einiges wieder mitzugeben. Also das sind in der Regel auch Events, die sich für uns, also die ganze Sommer-Event trägt sich gerade so, weil wir dort auch viel Promotion und Marketingaktionen mitmachen und versuchen auch den Leuten quasi mit Autogrammstunden und Meet and Greets und solchen Sachen quasi die Fans und die Bands zusammenzubringen. Und das macht uns aus und macht uns vielleicht auch immer aus. Ne? Das ist dieser Community-Gedanken, der da auch wieder eine Rolle spielt. Ja.
Jetzt haben wir viel über Brand-Marketing auch gesprochen. Jetzt sprachst du auch von den großen Plattformen. Natürlich müssen die auch bespielt werden, gerade auch so im Hinblick auf Performance-Marketing. Was sind denn eigentlich überhaupt eure wichtigsten Kanäle gerade?
Na, das wechselte. Wir haben ja in etwa vor 5 Jahren haben wir uns ja dazu entschieden zu sagen, wir sind jetzt nicht nur Core, sondern es ist auch okay, Guns N' Roses und Metallica zu verkaufen. Mhm. Das war, wenn man das in der Unternehmensgeschichte betrachtet, auch ein wirklicher Change-Prozess, Change-Management, der auch erstmals wirklich auch so angegangen wurde, dass man sich auch selbst hinterfragt hat, wie muss man alle Mitarbeiter im Unternehmen mitnehmen. Und ich musste wirklich mit vielen Leuten reden, also nicht nur ich, sondern auch mein Geschäftsführer, Kollege der Fabian, also der Ulrich ist dann irgendwann zurückgetreten, und mussten die Leute davon überzeugen, dass es auch okay ist, ein Metallica-T-Shirt zu verkaufen und zu versenden, und haben uns dann auf ein paar Grundwerte geeinigt, wo wir sagen, also Bands mit politisch rechten Ansichten finden bei uns nicht statt. Da gibt es auch engagierte Auswahl. Also wir haben hin und wieder, gerade im Hinblick dann auf die Ausdehnung, dass wir ja durchaus auch Black-Metal-Bands im Portfolio haben, wenn es auch nur natürlich die Spitze des Eisbergs ist. Also jetzt keine wirklichen Core-Black-Metal-Bands. Gehen da auch durch Gremien und lassen uns da auch von unseren Mitarbeitern beraten, die da hier und da durchaus tiefer in der Materie stecken und versuchen da akribisch nachzuforschen, und sollten wir doch mal falsch liegen. Es ist auch schon vorgekommen, dass wir Ware einfach nicht mehr verschickt haben, offline genommen haben oder genau. Und mit diesem Schwung, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, haben wir auch unser Marketing geändert. Also diese Kunden rekrutieren sich zum Teil aus unserer ursprünglichen Kundenbasis, aber natürlich ist ein Metallica-Fan, gerade wenn er jung zu dieser Musik kommt, wird er erstmal entweder und die Nachfrage bei ihm da ist, wird er bei Google danach suchen. Inzwischen ist Instagram ein starker Kanal für Social Media, und da versuchen wir schon die Performance-Kanäle auch zu bespielen, und haben dann natürlich auch in den letzten Jahren in unseren Mitarbeitern einen Shift hinbekommen. Also es brauchen auch neue Mitarbeiter, die sich gerade mit diesen Kanälen auskennen. Mhm. Früher hat das allein dadurch funktioniert, dass die Band verlinkt uns, wir kommunizieren über die Band und reden darüber und aus diesem Netzwerkeffekt. Aber natürlich, Lars Ulrich, den kannst du mal nach Pericon fragen, wenn du das nächste Mal mit ihm einen Podcast machst, der wird uns vermutlich nicht kennen.
Ja, ja.
Also nicht kennt.
Aber wahrscheinlich ist es ja auch so jetzt, wenn man jetzt für den Musik-Merchandise-Bereich guckt bei euch, das sind natürlich auch einfach die Chancen für euch für Wachstum, ne? Weil ich bin mir nicht sicher, ob man aus dem bestehenden Genre, sag ich mal, noch so viel Wachstum dann erreichen kann, oder?
Richtig. Ja. Das war auch die grundlegende Entscheidung. Also das ist auch das, also man muss sich ja dann natürlich auch immer selbst hinterfragen, warum macht man das, wie ist man insgesamt motiviert, die Ansprüche an einen selbst steigen, auch die Ansprüche jedes einzelnen Mitarbeiter steigen an das, was er macht und natürlich auch, wie er entlohnt wird, und aber auch die Ansprüche unserer Partner, mit denen, also Bands, mit denen wir zusammenarbeiten, steigen. Also ja. Bands wie Hampshire Burn oder Parkway Drive sind jetzt Headliner von großen Festivals und die spielen dann dort in einer Riege mit und die wollen natürlich auch in einem Atemzug genannt werden mit Bands, die die schon Headliner sind.
Ja.
Und genau, das ist für uns große Wachstumsoption gewesen, die wir auch weiterhin wahrnehmen und die natürlich auch hier und da mit einigem Lehrgeld bezahlt wurde, aber inzwischen sind wir da auch ganz gut unterwegs.
Ja. Stichwort Wachstum ist es ja auch so, ihr seid auch dann irgendwann in den Streetwear-Markt eingestiegen, wo ich dann sagen würde, puh, das ist natürlich schon eine sehr umkämpfte, harte Nische, würde ich denken. Wie schwierig war das für euch am Anfang dann halt auch damit reinzugehen und da natürlich auch dann zu Brands wie, ich meine, ihr vertreibt ja auch Adidas oder Nike, da wahrgenommen zu werden und überhaupt erst eine Lieferantenbeziehung aufzubauen?
Na, schon relativ am Anfang hat Ulrich auch szenerelevante Marken zum Portfolio hinzugenommen. Ich kann mich da noch an Rocket erinnern und Full Bleed und solche Geschichten und Drop Dead. Und also dieser Mix aus Musik, Merchandise und Sachen, die Leute sonst tragen, da war schon relativ weit am Anfang. Also ich kann mich erinnern, ich habe damals meine Band-T-Shirts bei Konzerten gekauft und bin dann zu Frontline Shop oder zu Titus und habe dann meine Baggy-Pants, in den 90er waren ja Baggy angesagt, ja. Dort bezogen. Und wir dachten, das ist eine gute Idee, das irgendwie alles aus einer Hand zu bekommen. Okay. Und für uns ist nicht ausschlaggebend, dass jemand zu uns kommt, der ein paar Nike-Schuhe möchte. Und den wir dann im nächsten Atemzug etwas von Hampshire Burn oder Suicide Silence erzählen, sondern derjenige, der zu uns kommt, weil er Hampshire Burn oder Suicide Silence gut findet, dem wollen wir versuchen, ein möglichst kuratiertes Streetwear, sagst du jetzt noch, inzwischen ist es schon Streetwear Beyond, wir nennen es jetzt schon Fashion, ist jetzt noch nicht ganz umgestellt auf unserer Webseite, aber wir haben jetzt auch Marken wie Big Hillstar oder die man eher schon so in diesen Neo-Gothic-Bereich ziehen kann oder Basic-Marken wie Urban Classics, ja. Die versuchen wir so zu kuratieren, dass sie den Leuten, die Musik hören, dass sie denen gefällt und dass sie sagen, ja, okay, wenn ich jetzt einmal hier Versandkosten bezahle für das T-Shirt, dann kann ich vielleicht auch noch ein gutes Paar Schuhe mitnehmen. Und die Marken haben wir durch permanentes Reden auf Messen überzeugt. Mhm. Also die damalige Bright-Messe, die jetzt nicht mehr existiert, das war so eine Skateboard-Messe, kann ich mich erinnern, da sind wir mit einem iPad rum und haben dann unser Portfolio und unsere Bilder und Imagebilder und Kataloge gezeigt. Die Kataloge waren natürlich da auch ein guter Türöffner und haben gesagt, ja, das machen wir. Wir verkaufen bekannte Bands wie Suicide Silence. Ja. Ah ja, okay. Okay. Die klingen so ähnlich wie Metallica. Ah ja, Metallica habe ich schon mal gehört. Okay.
Gut. Ist doch so Rock'n'Roll.
Genau, das ist was mit Gitarre und Gesang. Und genau, so ist man dann von einem zum anderen gekommen. Klar, mit dem wachsenden Portfolio fühlen sich die Marken, also man musste dann schauen, hat man Bands, kriegt man dann vielleicht auch Adidas oder Nike. Ich kann mich noch erinnern, als wir damals, es war irgendwie ein ganz guter Move im Nachhinein betrachtet, dass wir zu Chimande gekommen sind. Es waren ja diese engen Röhrenjeans inzwischen von H&M gekauft und aufgelöst. Dass ich dort bei dem Handelsvertreter von Chimande anrief und wir hatten eigentlich noch einen Webshop, der es eigentlich gar nicht möglich gemacht hat, mit den Bildern und Abbildungen, die wir hatten, Hosen zu verkaufen. Und ich sage, ja, wir können uns das vorstellen. Ja, na, kommt doch mal vorbei. Und wir waren, Chimande ist ja eigentlich eine Fashion-Marke, waren da total geflasht, wie er dort die Ware präsentiert hat. Das war auch in so einem High-End, also der Handelsvertreter, sein eigentlicher Broterwerb war ein wirklich High-End-Fashion-Laden.
Ja.
Er hatte einen Eingangsbereich, der war riesig. Da war nichts. Da war normalerweise nichts. Ah, ja, da war dann, als zur Orderzeit waren dann diese Cheap Monday-Hosen waren dann dort ausgestellt. Und wenn dort keine Order war, ist dann hinten irgendwo in der Ecke war so ein Loch, da ging eine Treppe nach unten. Oben war alles weiß, unten war alles schwarz. Und der verkaufte eigentlich T-Shirts für 400 Euro. Stammgast war damals Mario Gomez, als er noch mit dem FC Bayern da zum Fußballspielen zu Hertha geflogen ist, hat er mir erzählt. Und das war so, wir kommen dorthin als Hardcore-Kids und waren total geflasht von dieser Anmutung und von diesem Ambiente und von diesem Design. Und aber am Ende haben diese Hosen einen Nerv getroffen, den wir so auch gar nicht erwartet hätten. Also klar, inzwischen werden die Hosenschnitte wieder weiter. Chimande ist jetzt, wie gesagt, nicht mehr am Markt. Aber das waren so ein paar glückliche Umstände, die man irgendwie so ein paar Sachen richtig gemacht hat, die uns da geholfen haben.
Wo ist eigentlich mehr Marge drin? In so einem Band-Merchandise-Shirt oder einem Shirt von Urban Classic? Also, was ist für euch eigentlich lukrativer?
Das kommt auf die Verhandlungen an.
Okay. Verstehe. Und T-Shirts für 400 Euro verkauft er jetzt nicht, aber ja, viel mehr als das normale.
Und wie gut man das, also wichtig ist immer der Einkauf.
Ja.
Also wenn ich wenig Abschläge geben muss, dann ist natürlich so ein Streetwear-Artikel eigentlich ganz gut, aber wie du sagst, na, die Konkurrenz, man ist da nicht im luftleeren Raum. Irgendwann, wenn wir jetzt 5 Euro teurer sind bei einem Paar Schuhe, ist das vielleicht noch okay. Aber wenn jetzt Händler XY den Schuh für 15 Euro günstiger anbietet, dann lohnt es sich auch nicht mehr, die Versandkosten zu sparen. Also klar, das ist ein sehr umkämpfter Markt. Und Margenhandel an sich als solches wird zunehmend schwerer. Klar, der Onlinehandel, also wir sind ja eigentlich gestartet zu einem, also mit zwei glücklichen Umständen. Das eine war der Onlinehandel boomte und das zweite der Metalcore boomte. So, und diese beiden Sachen kamen zusammen. Wir kannten uns der Musik aus, kannten uns irgendwie der Technik aus und dadurch hatten wir eigentlich am Anfang auch dieses wirklich extreme Wachstum. Und das konnte, und das ist ja jetzt beides so ein bisschen gekippt, ne? Also der Metalcore-Markt, jede Generation hat ihre Helden. Ich denke, die aktuell 15-Jährigen, da wird es schwer. Also klar, manche Bands sind über die Generation hinausgewachsen. Da kann ich wieder nur Hampshire Burn und Parkville Drive nennen, die natürlich da irgendwie jetzt generationsübergreifend Leute begeistern und das zu Recht. Aber Bands, mit denen wir gestartet sind, viele davon gibt es natürlich gar nicht mehr.
So. Ja, das stimmt natürlich. Nochmal kurz zu diesem, weil du sagtest High Fashion und generell Fashion. Schaut ihr euch denn auch Trends an, die so in diesem Fashion-Bereich aufkommen und könnt die dann für den Band-Merchandise umsetzen? Oder ist das tatsächlich wirklich so, gut, du hast es eben gesagt, aber so nehme ich es eigentlich schon wahr, naja, richtiges Band-Shirt, das muss halt einfach schwarz sein und dann passt das schon.
Da muss man sagen, die Hardcore-Szene ist allgemein sehr progressiv, habe ich das Gefühl. Also gerade die Post-Hardcore-Bands oder auch die modernen jungen Bands kommen schon auch mit Ideen, die genau über den Tellerrand schauen und sich da inspirieren von diesem Fashion-Bereich. Das war immer ein Thema. Ich hatte sogar eine Zeit lang immer das Gefühl, und da waren wir jetzt als Firma nicht Vorreiter, sondern gerade eher die Bands, mit denen wir zusammenarbeiteten, kamen dann mit Motiven und mit Themen, die total Zeitgeist waren, die wir dann gemacht haben. Wir sagten, na, ihr werdet es schon wissen. ein halbes Jahr später hat man dann ähnliche Sachen dann eher auch bei den großen Marken gesehen. Mhm. Und klar, ja. so ein Rad bei Vans, das dreht sich auch langsam. Ne? Wir bestellen jetzt die Ware, die wir dann in einem Jahr kriegen. Und Hardcore-Band, die weltweit tourt, nimmt natürlich Einflüsse wahr und kann dann Sachen sofort adaptieren. Begeistert hat mich da immer der Ollie Sykes. Also der hat ja mit seiner Marke Drop Dead war gefühlt und ist es auch jetzt noch immer so ein bisschen over the edge, so ein bisschen weit vorn. Und hat dann da irgendwie auch Trends gesetzt und hat sich immer wieder neu erfunden und da findet sich auch immer wieder neu. Das, was da passiert ist, kam dann kurze Zeit später dann auch wieder in der Szene oder dann sogar noch später dann irgendwie in einem größeren Kontext und im Markt an. Hat mich immer sehr beeindruckt mich auch immer noch, auch wenn das natürlich dann auch nochmal sehr, sehr edgy für eine sehr kleine Zielgruppe, sehr progressive Leute sind. Und ob wir jetzt immer aktuell noch so sehr progressive Kunden haben, das mag ich gar nicht so beurteilen. Also da gibt es natürlich Läden, die sind da noch sehr, sehr weit vorne. Also Sachen, die uns früher gefallen haben, die wir gesagt haben, oh, das ist auch total geiles Zeug. Das haben wir eingekauft und das hat sich einfach nicht verkauft, weil es irgendwie schon vor der Zeit war. So.
Okay.
Am Ende zu einem Festival geht man mit einer Cargohose und einem schwarzen T-Shirt und ein paar Boots. Und klar, zu einem Being as an Ocean Konzert oder zu einem Bad-Konzert, da findet man auch Leute, die natürlich sehr, sehr viel, modischer gekleidet sind.
Ja. War das für euch eigentlich nie eine Option, auch Eigenmarken selber zu machen? Oder macht ihr vielleicht sogar auch Eigenmarken? Ich habe das jetzt gar nicht so festgestellt.
Wir machen eine Eigenmarke, die wir etwas ambitionierter machen. Das ist Iron Nail. Und die aber im Moment noch so ein bisschen, ich würde sagen, einen Lag im Produktmanagement hat. Also da stecken wir aktuell noch nicht so viel Workload rein. Wir bieten unter der Marke so Jeans und Jeansjacken und solche Sachen an, ein paar T-Shirts. Das ist natürlich ein Thema, was aber hier und da natürlich auch mit dem, ja, es fehlt dann vielleicht auch an jemanden, der sich nur allein um solche Themen kümmert. Das wird von einigen Kollegen so neben ihrer normalen Arbeit mitgemacht und könnte ausgebaut werden, um es zu formulieren. Ja.
Und wenn ihr euch nochmal so andere, ich sag mal, andere Bereiche oder Gewerke sozusagen, ja, Gewerke ist das falsche Wort, aber andere Bereiche anschaut, wäre es für euch vielleicht auch nochmal eine Option. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht genau, ob ihr es mal gemacht habt, aber zum Beispiel noch Ladenlokal aufzumachen, vielleicht in Berlin oder im Pott oder so und das dann vielleicht nicht unbedingt, dass sich das selbst trägt, aber einfach als Marketing, wie es ja auch viele machen, um dann am Ende die Kunden kennenzulernen und einen Shop zu ziehen oder reichen dann vielleicht einfach diese ganze Präsenz auf den Festivals?
Also wir hatten das, auch total naiv, in Weimar.
In Weimar?
Genau, in Weimar. Das haben wir damals mit dem Mike von Hemmschel Burn zusammen gemacht und einem Freund von ihm und irgendwie auch noch alles nebenbei, Shopaufbau und weil wir uns gesagt haben, naja, es kommen auch viele Schulklassen nach Weimar. Das ist eine Klassikerstadt, Gedenkstätte, KZ-Gedenkstätte, Erinnerungskultur und die Schulklassen werden da besuchen auch die Innenstadt. War natürlich total naiv, weil zum damaligen Zeitpunkt waren wir noch viel spitzer in unserem Produktportfolio. Hat uns auch viel Lehrgeld und Kraft gekostet. Heutzutage würde ich das aktuell würde ich das noch verneinen. Aber mit dem Ausbau des Portfolios ist das sicherlich denkbar. Man muss aber immer bedenken, dass das nicht nur viel Personal, sondern natürlich auch viel Kapital kostet. Ja. Wenn ich mir jetzt in Zeiten von Corona das oder in Zeiten der Pandemie anschaue, wie sich vermutlich auch die Besucherströme verändern werden, da ist vermutlich aktuell keine gute Idee, in solche Konzepte zu investieren.
Ja, verstehe ich. Das bringt mich natürlich zu der offensichtlichen Frage auch immer nochmal, wie ist gerade die Situation überhaupt bei euch? Also wie nehmt ihr diese Pandemie wahr im Bestellverhalten der Kunden? Gut, klar, eure Festivals wurden aktuell noch umgelegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie ist da die Situation bei euch?
Ja, also arbeitsorganisatorisch hatte ich schon gesagt, die meisten unserer Mitarbeiter sind im Homeoffice. Mhm. Unsere Kollegen, großen Respekt an unsere Kollegen im Warenlager, dort arbeiten wir aktuell mit 2 Schichten, damit wir bei einem Ansteckungsfall keinen Totalausfall haben. Da muss man auch sagen, da haben die Kollegen sehr flexibel auch reagiert. Das nötigt mir größten Respekt ab, weil die eine Schicht geht bis 24 Uhr. Mhm. Wollen das aber möglichst endlich machen, also zu sagen, also müssen da auch eine Perspektive geben, weil na klar, das eine Einschränkung in der Lebensqualität ist. Unsere Geschäftsbereiche, für 2 unserer Geschäftsbereiche ist die Pandemie natürlich total schwierig. Also die Imperialcon Festivals, die jetzt noch verlegt sind, auf den September. Und auch da arbeiten wir an weiteren Lösungen für das Jahr 2021. Und natürlich das Tourgeschäft, so nennen wir es. Also wenn Sie auf Tour kommen und wir Ihnen dort Ware zur Verfügung stellen, ist auch komplett still aktuell. Und im März quasi mit dieser ersten Schockwelle gingen auch die Bestellungen runter. Ich kann mich da auch an Aktienkursschwankungen bei Zalando erinnern. Also das ging nicht nur uns so, sondern irgendwie allen Versandhändlern. Die Leute mussten erstmal Produkte des täglichen Bedarfs kaufen und das auch in Mengen, die vermutlich reichen. Ja. Thema Toilettenpapier wurde sicherlich zu Genüge strapaziert. Da hat man auf jeden Fall eine Delle gemerkt und im April gibt es jetzt eine Gegenbewegung. Mhm. Das heißt, die Fans unterstützen die Bands und natürlich der Merchandise-Markt selbst wird insgesamt kleiner werden, weil die Events nicht stattfinden und auf einen Großteil der Merchandise-Umsätze findet natürlich live statt, nach einem emotionalisierten Moment
klar.
Konzert. Dafür kaufen jetzt die Fans online, unterstützen damit auch die Bands. Das ist eine wichtige und sichere Einnahmequelle, gerade für die Bands, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, also im Chorbereich, sind die sehr dankbar, dass unser Warenlager weiter funktioniert und dass wir ihnen Umsätze generieren können, da ja die meisten Umsätze normalerweise aus dem Tourgeschäft und den Merchandise-Verkäufen resultieren und wir vermutlich so an Nummer 3 stehen und dann erst die Umsätze mit Medien kommen, so würde ich das jetzt grob einschätzen. Je nachdem, zum Release verschiebt sich das natürlich so ein bisschen. So dass wir im Moment für unsere Bands auch gut arbeiten können. Und ich sagte schon, dass der Zuspruch gerade auch aus Übersee da ist, aber auch aus ganz Europa, ja, auch aus Ländern wie Italien und Frankreich. Jetzt mit den Öffnungen ist es sicherlich auch mal nötig, wieder ein neues Paar kurze Hosen zu kaufen. Ja. Und da sieht das im Moment durchaus gut aus. Ja,
okay.
Aber das ist alles schwer prognostizierbar. Das ist sicherlich das, womit man arbeiten muss. Nun gibt es ja, gut, wenn man zwischen den Zeilen liest, ist es keine Scheibchentaktik, aber die Politik kommuniziert ja Scheibchentaktik. Aber eigentlich ist es schon klar, dass das Ganze uns vermutlich noch bis weit ins Jahr 2021 begleiten wird. Ja, darauf muss man natürlich vorbereitet sein. Und wir planen in Szenarien, also haben unterschiedliche Planungsszenarien, müssen natürlich auch, also versuchen unseren Mitarbeitern da bestmöglich Vorbild zu sein und ihnen auch signalisieren, wir sind auf nicht alles, aber vieles vorbereitet. Und man muss da auch sagen, dass wir in Deutschland die gute Situation haben, dass zumindest können wir uns jetzt nicht beklagen, dass da eigentlich die Unternehmungen gestützt werden. Und das Thema Kurzarbeitergeld ist in bestimmten Bereichen bei uns natürlich auch ein Thema, dass das Thema Liquiditätssicherung dank KfW-Kredite wäre gegebenenfalls ein Thema. Also es ist eine Option, ist aber vielleicht auch gar nicht nötig. Und da muss man sagen, dass wir uns ja eigentlich hier in Deutschland da sehr glücklich schätzen können. Ja, natürlich gibt es immer auch Arbeitnehmergruppen beziehungsweise Solo-Selbstständige, die trifft es da sehr hart. Das sind also auch Sachen, die wir da irgendwie auch mit auf dem, also nicht wir auf dem Schirm haben müssen, aber der Staat, die Bundesregierung. Und ich bin aber sehr zuversichtlich, dass da möglichst wenig irgendwie auf der Strecke bleiben. Also man kann viel schimpfen. Ich bin da aktuell sehr überzeugt, dass wir da auf einem guten Weg sind. In Deutschland und hoffentlich dann auch in Europa. Ja,
ja, auf jeden Fall. Das wäre sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Und bin sehr gespannt, wie es die nächsten Jahre bei euch weitergeht und was da noch alles so kommt, auch dann nach Corona. Also ich bin zuversichtlich, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid und schaue mir das gerne weiter an. Ich wünsche euch alles Gute und ja, vielen Dank. Mach's gut.
Vielen Dank, Alex. Auch dir alles Gute für den Podcast und ich freue mich auf weitere spannende Folgen und drück die Daumen. Ne?
Bis dann. Dankeschön.
Tschüss.
Ja, ich bin gespannt, wohin die Reise geht noch in der Merchandise-Branche und speziell natürlich beim Pericon. Martin und ich haben uns nach dem Interview auf jeden Fall noch einmal darauf verständigt, in ein paar Monaten oder in einem Jahr vielleicht nochmal miteinander zu sprechen, um dann rückblickend zu schauen, wie man so mit welchen Chancen oder wie die Entwicklung war in dieser Zeit und was man daraus vielleicht gelernt hat und wie es da so weiterging. Ansonsten war das Folge Nummer 30 und ich bin sehr froh, dass ich das alles so machen kann. Die letzten Ausgaben waren ja nun alle remote aufgenommen, daher bitte ich zum Teil die schwankende Audioqualität zu entschuldigen, die ersten Folgen. Wer die noch nicht gehört hat, macht das sehr gerne. Da war die Audioqualität definitiv besser. Da war ich vor Ort, habe die Leute vor Ort in erster Linie getroffen und wir hatten einfach andere Möglichkeiten. Aber ich denke, trotzdem gibt es bei jedem Interviewgast durchaus spannende Insights und Einblicke. Und ich freue mich weiterhin über jedes Feedback. Ich mache das ja auch für euch. Und natürlich wäre es klasse, wenn ihr auf allen unseren Kanälen oder mir persönlich bei LinkedIn oder wo auch immer einfach mal schreibt, sagt, welche Wünsche ihr habt, ob ihr konkrete Interviewwünsche habt, Gästewünsche habt oder auch nochmal bestimmte Themen beackert haben möchtet oder generell darüber hinaus, was noch nicht im Podcast stattgefunden hat. Sagt es mir, schreibt es mir, gebt mir Feedback im Guten wie im Schlechten. Also wir wollen es ja auch besser machen, so in eurem Sinne und in unseren letztendlich natürlich auch. Genau, also von dem her, zögert nicht, schreibt eine Mail, meldet euch bei mir und ich wünsche euch jetzt noch ein paar schöne Tage. Bleibt weiterhin gesund, bleibt munter und macht's gut. Ciao.